Resilienz bedeutet eben nicht, dass wir nie wieder Stress haben oder Stress erleben und dann in so einem Zen-Modus die ganze Zeit sind. Aber Resilienz ist, wie gehe ich mit dem Stress um? Jede oder jeder von uns hat vielleicht schon mal gemerkt, wenn ich Stress habe, oh, mein Herz klopft dann auf einmal schneller, vielleicht geht auch die Brust zusammen, ich bin vielleicht angespannt, auch verspannt. Alles wird so in eine Enge getrieben und dass ich das überhaupt wahrnehme und dann merken kann, wie kann ich mich denn wieder regulieren.
Herzlich willkommen bei Coachgeflüster, dem Podcast des Ingwer-Instituts für Coaching. Ich bin Freya Lütten, Ingwer-Karrierecoachin und wir sprechen in diesem Podcast mit Expertinnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung und Karrierecoaching. Mir sitzt heute die Coachgeflüster-Podcast-Host und meine Coach-Kollegin Melina Liebler gegenüber. Sie ist außerdem Resilienzexpertin und entwickelt unter anderem Coaching-Produkte für das Ingwer-Institut. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Resilienz, ein Begriff, der gerade überall auftaucht. In Unternehmen, im Coaching und auch auf Social Media. Gleichzeitig hat jeder oder jede so ein bisschen eine andere Vorstellung davon, was Resilienz eigentlich bedeutet. Ist es die Fähigkeit, immer stark zu sein? Oder geht es um etwas ganz anderes? Genau darüber sprechen wir heute und schauen auch darauf, warum Resilienz viel mehr mit unserem Körper und unserem Nervensystem zu tun hat, als viele denken. Melina, herzlich willkommen zu deinem Podcast.
Danke. Schön, dass du da bist und schön, dass du heute die Fragen stellst. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Wir haben eine ganz aktuelle Situation zur Resilienz mitgebracht. Ist uns eben passiert. Wir haben gerade versucht aufzunehmen und es wollte einfach nicht hinhauen. Technisch, softwaretechnisch. Wir haben es später herausgefunden und es hat eine ganze Weile lang gedauert und wir waren ganz schön dabei, den Fehler zu finden, um diese Podcast-Folge aufnehmen zu können. Was hatte denn vielleicht diese Situation, in der wir uns gerade befunden haben, das erfolglose Versuchen, einen technischen Fehler zu finden, was könnte das mit Resilienz zu tun haben?
Das hat auf jeden Fall auch was mit Resilienz zu tun, weil das eine Situation ist, die vielleicht für Personen stressig sein kann und für manche Personen stressiger als für andere. Und in unserer Situation gerade haben wir ja schon gemerkt, also ich war auf jeden Fall genervt. Ich hasse auch Technik-Sachen, die dann nicht funktionieren und mich da reinzufuchsen. Ich mag gerne, wenn Technik einfach funktioniert. Aber ich finde, man hat gut gesehen, dass wir jetzt nicht irgendwie angefangen haben, uns gegenseitig zu beschuldigen, zu beleidigen oder aus dem Raum zu gehen, sondern wir haben eigentlich sehr versucht, eine Lösung zu finden und haben halt beide ausgesprochen, dass wir genervt sind und haben das auch wahrgenommen, dass wir das nicht so gut finden. Aber es hat ja dann am Ende an einem Knopf gelegen, nach einer Dreiviertelstunde oder sowas. Und jetzt sitzen wir hier und können hoffentlich auch weiterhin gut miteinander reden.
Waren wir in dieser Situation resilient?
Das kann ich jetzt natürlich für dich gar nicht so gut. Oder da setzen wir jetzt schon an, was heißt überhaupt resilient zu sein? Aber ich denke, dadurch, dass wir beide noch in Verbindung miteinander waren, dass wir beide Handlungsoptionen hatten, die wir gesucht haben, würde ich schon sagen, dass wir uns in einem, ich würde gar nicht resilient sein, sondern eher in einem Fenster befunden haben, in dem wir noch gut schwingen können. Und das bedeutet, dass wir da vielleicht resilient drauf eingehen konnten, aber später vielleicht dazu mehr. Da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, was das genau für dieses Beispiel bedeutet, sonst würde ich schon viel zu viel vorwegnehmen.
Unbedingt. Jetzt hast du allerdings schon in deiner Erklärung zu unserer Situation oder wie wir das empfunden haben, schon so ein paar Keywords genannt, die vielleicht eine Rolle dabei spielen. Was bedeutet denn für dich persönlich, resilient zu sein oder Resilienz als Begriff?
Für mich ganz persönlich würde ich sagen, also auf diesem Resilienzweg, das hat sich auch verändert, aber heißt jetzt eigentlich für mich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen nur, mit mir in Verbindung zu sein und mich wahrzunehmen, auch wenn es herausfordernd wird. Mit dem Wissen, dass es auch nicht immer funktioniert. Und früher habe ich halt immer gedacht, dass Resilienz eigentlich damit zu tun hat, dass wir immer stark sind, ganz viel durchhalten, ganz viel aushalten. Heute weiß ich aber, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist, sondern eher zu wissen, ich kann mich wahrnehmen. Und in diesem Begriff wahrnehmen steckt ja auch schon irgendwie ganz viel. Also etwas wahrnehmen, das heißt, es ist die Wahrheit, so ist es. Ich akzeptiere etwas so, wie es ist, oder ich nehme das an, oder es ist wahrhaftig. Und dann auch zu bemerken, was nehme ich denn gerade wahr? Das heißt ja eigentlich auch, ich nehme mich ernst. Was sind meine körperlichen Signale? Was kann ich emotional wahrnehmen? Um dann auch ganz individuell darauf eingehen zu können, was kann ich denn damit machen und wie kann ich weiter in einem System schwingen? Man spricht ja immer von regulieren. Damit ist nicht gemeint, ich unterdrück alles, sondern wie kann ich nach einer Anspannung wieder in eine Entspannung finden? Also ich würde, um es jetzt nochmal ganz in einen Satz zu packen, Resilienz bedeutet auf jeden Fall nicht immer stabil und stark zu sein, sondern ich lerne mich besser kennen. Ich kann mich deswegen mehr und besser wahrnehmen, habe vielleicht auch dadurch mehr Selbstmitgefühl für mich und kann Sachen erklären und kann dadurch auch wieder in eine Stabilität zurückfinden.
Das unterscheidet sich, also deine persönliche Definition unterscheidet sich, glaube ich, schon ein bisschen von anderen Definitionen, die man so hört oder die auch vielleicht bei Social Media umherschwingen. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, was der Duden dazu sagt. Und da heißt es, dass Resilienz eine psychische Widerstandskraft ist, Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Ich finde, diese Formulierung oder diese Bedeutung ist schon so sehr lösungsorientiert, also so ja zukunftsgerichtet, und habe den Eindruck, dass deine persönliche Definition vielleicht mehr im Hier und Jetzt ist und es eher um den Moment vielleicht gehen kann.
Es ist gut, dass du gerade im Duden die Definition vorgelesen hast. Tatsächlich gibt es gar keine allgemeingültige Definition von Resilienz. Ich würde aber trotzdem mal versuchen, zumindest das so ein bisschen anzureißen, damit es auch vielleicht aus der Wissenschaft, aber auch aus unterschiedlichen Sachen zusammenkommt. Ja, du hast ja gerade von der Widerstandskraft gesprochen und ich glaube, unter dem Begriff kennen die meisten Leute Resilienz und da würde ich auch gar nicht widersprechen. Resilienz kommt erstmal von dem lateinischen Begriff resiliere und das heißt sowas wie etwas springt zurück oder etwas prallt ab. Das heißt, wenn man sich jetzt mal das vorstellt, etwas, ein Material vielleicht auch, kommt wieder nach einer Belastung in seine ursprüngliche Form zurück. Und dass das irgendwie möglich ist. Das sind jetzt zum Beispiel die Materialwissenschaften. Wenn man aber aus der Psychologie kommt, beschreibt Resilienz eher die Fähigkeit, genau das, was du gerade gesagt hast, dass Menschen eben in schwierigen Situationen die innere Stabilität bewahren können und nach einer Krise wieder ins Gleichgewicht kommen. Ich finde aber, das wirkt ein bisschen kurz oder kann ein bisschen kurz gegriffen sein, um überhaupt dieses umfassende Konzept zu verstehen. Und die Forschung zeigt und auch die Praxis zeigt, dass eben Resilienz aus ganz unterschiedlichen Faktoren und Ebenen miteinander verwoben ist, die man einfach nicht einzeln betrachten kann.
Also heißt es im Materialwissenschaften als auch im psychologischen Sinne heißt es eigentlich, ich bin danach die gleiche Person wie vorher. Und das heißt, vor einer Situation, die mir passiert oder einer Herausforderung, die ich bestreiten muss in meinem Leben?
Könnte man auf jeden Fall so sehen. Dadurch, dass die Materialwissenschaft natürlich auf ein Material hinweist und wir kein Material sind, sondern wir sind ja lebende Wesen, würde ich schon sagen, dass das vielleicht nicht ganz auf uns Menschen passt, weil wir machen ja dadurch Erfahrungen, die wir wieder integrieren können und mitnehmen können. Und ich würde nicht sagen, dass wir danach die gleiche Person sind, weil wir haben ja neue Erfahrungen, die wir dann mitnehmen in unseren Ressourcenkoffer, in unsere, was auch immer, wie wir es nennen wollen, in unseren Schatzkiste oder einfach Erfahrungen, die wir mithaben. Und der Körper speichert das ja auch ab. Genau, und man darf das eben nicht nur auf einer Ebene betrachten, sondern es ist ein ganzheitliches Konzept.
Genau, es gibt viele Ebenen, habe ich rausgehört. Der Mensch an sich ist ja durchaus komplexer. Du hast gerade gesagt, wir sind etwas Lebendiges. Das besteht nicht nur aus Material, sondern auch ist eine andere Komplexität. Bevor wir jetzt aber zu tief reinsteigen, also uns dem Thema nähern, welche Faktoren spielen denn da ein in diese Resilienz? Was macht uns resilient? Welche Einflussfaktoren sind dabei? Würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Du bist ja heute als Expertin für Resilienz hier. Wie bist du denn überhaupt zu einer Resilienzexpertin geworden? Warum hast du dich mit dem Thema so intensiv beschäftigt?
Ja, das ist tatsächlich ganz persönlicher Natur, würde ich sagen.
Magst du was teilen aus der persönlichen Natur?
Total. Also es ist auf der Metaebene auf jeden Fall auch. Ich habe einfach gemerkt, dass äußere Anforderungen und innerer Druck immer schön gut zusammenwirken können und wir in unserer Welt, die wir einfach gerade haben, ganz stark im Außen leben und uns teilweise auch beigebracht wird, dass wir uns am Außen orientieren, ganz klein natürlich, um überleben zu können, aber dann natürlich auch einfach, um in der Welt gut klarzukommen und haben so den Kontakt zu uns selbst verloren. Da kann ich mich auf jeden Fall auch einreihen. Und das heißt halt, das, was ich eigentlich gerade gesagt habe, was bedeutet für mich resilient zu sein, mich selbst wahrzunehmen, habe ich eine ganze Zeit lang gar nicht so gemacht und bin so über alles drüber gebügelt. Und dann zu bemerken, dass da ganz viel Wissen eigentlich im Körper steckt und schon ganz viele Marker uns gegeben werden, wenn eigentlich eine Grenze überschritten wird, das fand ich total faszinierend. Und ich bin zum Beispiel auch ein sehr kognitiver Mensch. Ich liebe es, Theorien, Wissen anzueignen. Und dann aber auch gleichzeitig zu merken, dass dieses Wissen nicht reicht, um Änderungen zu vollziehen. Also vielleicht kennen das auch der ein oder die andere Hörerin. Ich habe schon gecheckt, dass ein Muster immer wieder wirkt. Also ich verhalte mich immer wieder gleich. Obwohl ich weiß, es tut mir nicht gut, aber ich mache es trotzdem immer weiter. Und da kann eben der Körper auch ein guter Marker sein oder auch den Körper mit einzubeziehen. Und ja, dass das einfach ein Zusammenspiel ist von Körper, Emotionen und Denken. Und ja, die Arbeit mit dem Nervensystem hat dann für mich nochmal eine ganz neue Perspektive eröffnet. Auf der einen Seite auf der Kopfebene, das zu verstehen, aber dann eben auch den Körper aktiv mit einzubeziehen und einfach auch zu verstehen, die Reaktionen, die ich generell habe, die sind jetzt nicht falsch, sondern das sind einfach biologische Schutzmechanismen, die sind so abgespeichert und das hat den Blick auf mich selber komplett verändert. Dadurch konnte ich mich besser verstehen, aber dadurch konnte ich auch irgendwie viel besser Selbstmitgefühl für mich etablieren und gleichzeitig ist dadurch ganz viel Handlungsspielraum für mich entstanden und das genau möchte ich eigentlich gerne weitergeben. Weil ich glaube, da steckt ganz viel drin und ich möchte einfach Menschen dabei unterstützen, wieder Zugang zu sich selbst zu bekommen und daraus einfach klarere, gesündere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen für ihr Leben eigentlich und natürlich auch für die berufliche Zukunft.
Das hört sich schön an. Das heißt, ich fasse nochmal kurz zusammen. Du hast bei dir in deinem Werdegang festgestellt, dass du oftmals im Außen gewesen bist und dich selbst übergangen hast in einer gewissen Form und hast es dann irgendwann wahrgenommen. Ich habe ja so ein bisschen rausgehört, auch hauptsächlich über den Körper und hast dich dann mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt ist es ja auch so, dass das nicht nur dir passiert ist, dass du dieses Thema dir zu eigen gemacht hast oder dieses Übergehen der eigenen Körpersignale oder der eigenen Zeichen oder der eigenen Grenzen auch, sondern diese Begrifflichkeit der Resilienz ist ja jetzt allgegenwärtig. Das hatte ich ja schon in der Einleitung gesagt. Man hört es überall. Wie kommt es denn dazu, dass das jetzt gerade so wichtig ist und so ein groß besprochenes Thema in der Allgemeinheit ist?
Ja, ich glaube, das können sich wahrscheinlich auch ganz viele selbst erschließen, aber unsere Welt ist einfach unglaublich schnell geworden. Da haben wir auch einige Podcast-Folgen, die wir euch dazu verlinken können. Aber ja, wir leben einfach in einer Welt, die sich ständig verändert und es gibt ständig neue Innovationen, die sowohl gut als auch teilweise schlecht für uns sein können und die natürlich auch Stress erzeugen können. Und die Frage ist gar nicht mehr, ob Stress kommt, weil das ist eigentlich gesetzt, sondern eher, wie wir damit umgehen. Und das ist in einer Welt, die sich ständig wandelt, ständig verändert, einfach ein Skill, auf den man eigentlich gar nicht mehr verzichten kann und den wir unbedingt brauchen. Und wenn ich das jetzt mal auf unser Arbeitsleben beziehe, Lebens- und Arbeitswelt haben sich halt stark verändert. Viele Menschen erleben Unsicherheit. Es gibt ganz viel Tempo, es gibt ganz viele Tools, es gibt ganz viele Kommunikationswege. Die Komplexität hat sich total erhöht. Wir kriegen in Millisekunden mit, wo Krieg ist, kriegen reale Bilder in unsere Social Media eingespielt. Wir kriegen also ganz viel mit, was man früher gar nicht mitbekommen hat. Wir waren ja da in Systemen, die viel geschlossener waren. Und das ist einfach auch total überfordernd für unser System. Dann gleichzeitig Rollen verändern sich, steigende Erwartungen. Man soll ganz leistungsfähig sein. Man hat dadurch auch noch viel mehr Möglichkeit und Projektionsfläche, sich mit anderen zu vergleichen. Und deshalb rückt einfach diese Fähigkeit, dass man eben trotz Belastung, Veränderung und Unsicherheit einfach gesund bleiben kann, immer mehr in den Fokus. Ja, und Resilienz beschreibt eigentlich genau diese Fähigkeit, dass wir in unsicheren oder auch wandelnden Situationen handlungsfähig bleiben. Und handlungsfähig können wir nur bleiben, wenn wir verbunden mit uns sind und damit dann auch verbunden mit anderen sein können.
Okay, das heißt, dass ich eigentlich die Rahmenbedingungen in der aktuellen VUCA-Barney-Welt so verändert haben, dass der Mensch in der heutigen Zeit oder zumindest in unseren Breiten so vielen Einflüssen ausgesetzt ist, dass das auf normalem Wege oder zumindest so, wie der Mensch aufgestellt ist, eigentlich nicht mehr verarbeitbar ist und es zu viel ist. Jetzt habe ich so ein Bild im Kopf über Resilienz, auch in dieser schnelllebigen, super von allen Seiten einrieselnden Welt irgendwie, da sind Computer, da sind Drähte, da kommen überall Pling, Plong, überall leuchtet was auf, überall kommen Nachrichten, überall kommen Einflüsse von allen Seiten. Ich kann mich da gar nicht so abschirmen und dann ist da dieser eine resiliente Mensch, der die Augen schließt und von diesem Außen so gar nichts mitbekommt. Das wäre jetzt, also ne, das wäre so das Bild, was ich mir gerade von dieser resilienten Person in dieser neuen Welt irgendwie vorstelle. Was sagst du zu dem Bild?
Zum einen kann ich da mitgehen, zum anderen gar nicht, je nachdem, wie du das gemeint hast. Ich glaube, ein großes Missverständnis von Resilienz ist, dass man denkt, dass man irgendwie immer entspannt ist. Also vielleicht dieser Mensch, der dann da im Zen-Modus, im Meditations...
Ja, so einen habe ich mir vorgestellt.
Genau. Das würde ich auf jeden Fall verneinen, weil Resilienz bedeutet eben nicht, dass wir nie wieder Stress haben oder Stress erleben und dann in so einem Zen-Modus die ganze Zeit sind. Unter anderem übrigens auch, Stress ist gar nichts Schlechtes. Unser System ist darauf ausgerichtet, dass wir mit Stress umgehen können und es ist auch ganz wichtig, dass wir dadurch Aktivität erfahren und uns spüren können. Aber Resilienz ist eben nicht, wir haben keinen Stress mehr, sondern wie gehe ich mit dem Stress um? Also empfinde ich dann den Stress, der kommt, von dem du gerade berichtet hast. Hier blinkt was auf, da geht was auf, da ändert sich wieder was. Da sitze ich vielleicht dann nicht mit geschlossenen Augen da, aber ich nehme das wahr und sage vielleicht auch, merke vielleicht auch in meinem Körper, oh, das stresst mich gerade. Und woran kann ich das vielleicht merken? Jede von uns oder jeder von uns hat vielleicht schon mal gemerkt, wenn ich Stress habe, oh, mein Herz klopft dann auf einmal schneller. Vielleicht geht auch die Brust zusammen. Ich bin vielleicht angespannt, auch verspannt. Alles wird so in der Enge getrieben. Und dass ich das überhaupt wahrnehme und dann merken kann, wie kann ich mich denn wieder regulieren? Und im Übrigen heißt das dann auch nicht, dass alle zum Yoga gehen und ins Studio und dann mal tief durchatmen, sondern das kann ganz unterschiedlich aussehen und ganz individuell. Ja, vielleicht muss ich joggen gehen, vielleicht muss ich mal ganz doll ein Kissen schreien, vielleicht gehe ich mal eine Runde um den Block, vielleicht schüttle ich mich durch, vielleicht gehe ich auch zum Yoga.
Das heißt, was ist Resilienz nicht? Resilienz heißt nicht, dass ich die ganze Zeit im entspannten Modus bin, dass ich äußere Einflüsse von mir abprallen und ich da quasi unverbunden durchmarschieren kann durch die hektische Welt, sondern es heißt, auf der anderen Seite, dass ich durchaus empfänglich bin für äußere Reize, die mich auch überreizen können. Das heißt, ich komme in einen Stressmoment rein und dann ist es aber eher das Umgehen mit diesem Stress und auch wieder, jetzt sind wir wieder beim Anfang, auch wieder das Zurückkommen zu dem Moment davor, dass ich mich wieder runterregulieren kann.
Genau, mir kam gerade irgendwie so ein Bild, ganz spontan. Also es bedeutet nicht, dass wenn wir zum Beispiel mit dem Meer zu tun haben, das könnte man ja denken, ist gerade eine Welle, ist eine Stresswelle kommt oder dann ist mal wieder Ebbe, Flut, wie auch immer. Aber es heißt nicht, dass wir wie Moses einmal das Meer spalten und durchgehen und nichts davon mitkriegen, sondern eher, dass wir mitschwingen auf diesen Wellen und nicht dagegen ankämpfen.
Mhm. Heißt aber auch, die Welle geht irgendwann runter. Und dann kommt wieder eine.
Genau, muss sie auch. Mhm. Ja. Bei Dauererregung kann ein System nur auf eine bestimmte Zeit halten. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann bei manchen Menschen auch über Monate sein, aber dann kommt es zu einem Abfall des Systems. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Sowas wie Burnout.
Das heißt, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was jetzt nicht deine persönliche, sondern eine Kurzdefinition von Resilienz sein könnte, mit dem Hintergrund, dass es unterschiedlich ausgelegt werden kann?
Ja, ganz knapp gesagt ist Resilienz ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Ebenen und Faktoren. Das heißt, es ist ein Bündel von Kompetenzen. Sowas wie so ein psychisches Immunsystem, das uns hilft, mit Stress umzugehen, Herausforderungen aktiv zu begegnen und dann eben auch langfristig psychisch gesund zu bleiben.
Jetzt können wir vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal von den unterschiedlichen Ebenen von Resilienz gesprochen. Welche sind denn das?
Ja, ich kann mal ein paar nennen, weil die Forschung und die Praxis zeigen eben, dass Resilienz sich aus mehreren miteinander verwobenen Faktoren zusammensetzt. Und das ist zum einen auf der Körperebene, da sind wir ganz viel drauf eingegangen und werden noch viel drauf eingehen mit der Nervensystemregulation. Das heißt, ich kann wahrnehmen, in welchem Zustand sich mein Körper befindet und bemerke das auch irgendwie rechtzeitig oder zumindest kurz danach. Dann gibt's auch die emotionale Ebene. Also wie intensiv empfinde ich jetzt hier bestimmte Dinge und fühle ich mich davon überwältigt oder kann ich das gut halten? Und dann eben auch die Regulation davon, von den Emotionen, also wie gehe ich mit diesem Gefühl dann um? Dann gibt es natürlich auch die kognitive Ebene und auch kognitiv flexibel zu sein. Also kann ich auch anders denken? Also mit diesem Bild der Scheuklappen, sind die ganz zu und habe ich dann nur eine Strategie oder eine Option, die ich machen kann? Oder habe ich vielleicht mehrere, aus denen ich dann aussuchen kann? Also hier in der Weite kommen. Und ja, da dann gekoppelt auch die Selbstwirksamkeit oder das Denken davon. Also glaube ich, dass mein anderes Denken auch überhaupt was bewirken kann? Also glaube ich daran, an die anderen Optionen? Oder habe ich die nur im Kopf und denke mir, das funktioniert sowieso nicht? Mhm. Dann aber auch sowas wie adaptive Bewältigungsverhalten, also kann ich mit Herausforderungen umgehen und die vielleicht auch nochmal neu bewerten, also kann ich da auch vielleicht nochmal, ah ja, vielleicht heißt das auch das oder das heißt gar nicht, dass ich so schlecht bin. Und wo wir natürlich ganz gut ansetzen können, ist das Ressourcenbewusstsein und die Selbstfürsorge, ne? Also weiß ich selber, was mir gut tut oder wer mir gut tut. Und kann ich das dann auch umsetzen? Also, oder ist es dann blank, wenn ich in einem bestimmten Status bin? So kann ich dann auch wirklich auf dieses System und auf die Ressourcen, die ich habe, zurückgreifen. Und ganz zum Schluss würde ich auch noch ganz wichtig, auch oft unterschätzt, die soziale Einbettung und Unterstützung nennen. Also, bin ich eingebunden? Fühle ich mich nicht alleine? Und hier auch nochmal der Hinweis, bin ich eingebunden und lasse ich auch zu, dass ich Unterstützung erfahre, frage ich nach Hilfe und lasse ich mich auch halten von meinem sozialen Umfeld.
Mhm. Heißt das, ich muss das alles haben, um resilient zu sein?
Das heißt das nicht, aber
es ist eher nochmal so ein Bewusstsein dafür, dass es jetzt nicht nur darum geht, ah, ich weiß, ich kann zum Yoga gehen, wenn ich gestresst bin, sondern dass es eher ein ganzheitlich gedachter Prozess ist. Und ich würde es eher so sagen, es ist eine Blickwinkelerweiterung, dass es ganz viele Ebenen gibt, an denen ich andocken kann. Und nur weil vielleicht gerade die soziale Einbettung oder die kognitive Flexibilität vielleicht gerade nicht auf dem höchsten Niveau ist, kann ich an anderen Stellen auch angreifen, sag ich schon. Kann ich an anderen Stellen auch ansetzen. Es ist vielleicht eher nochmal ein Öffnen oder ein Augenöffnen, dass ich an ganz vielen unterschiedlichen Ebenen ansetzen kann. Und das heißt, wenn ich an einer Ebene vielleicht nicht so gut aufgestellt bin, dass ich an einer anderen Stelle auch trotzdem weiterarbeiten kann.
Du hast ja jetzt schon sehr viel auch über Wahrnehmung gesprochen, auch die körperlichen Anzeichen, die ich vielleicht merke, Puls steigt, eine Freundin von mir kriegt immer rote Flecken im Gesicht. Warum spielt denn der Körper bei diesem Thema Resilienz so eine große Rolle?
Ja, weil da eben alles anfängt. Ich hole vielleicht nochmal, da ruder ein bisschen zurück. Ganz lange Zeit ist man ja nur davon ausgegangen, dass Resilienz nur im Kopf ist, weil einfach unsere westliche Welt insbesondere so geprägt ist, dass wir ganz viel auf kognitiver Ebene erklären. Das ist auch gar nicht falsch. Ich will gar nicht davon wegkommen. Ich finde Wissenschaft super und neurobiologisch lässt sich ja auch ganz viel erklären. Aber genau in der neurobiologischen Wissenschaft wird eben auch gesagt, dass der Körper einfach ein ganz essentieller Teil ist, weil da die Marker sind für Stressoren in unserem Leben. Und da passiert eben ganz viel automatisch, was wir gar nicht beeinflussen können. Deswegen heißt es auch autonomes Nervensystem. Das heißt, alles automatisch. Genau. Und da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, ne? Autonomes Nervensystem, was reguliert das oder beeinflusst das? Das ist unsere Atmung. Passiert automatisch im besten Fall. Unsere Muskelspannung, unsere Emotionen und unser Verhalten. Und das heißt also, unser Körper reagiert viel schneller als unser Verstand. Und deshalb beginnt Resilienz eben nicht im Kopf, sondern in unserem Körper und ganz speziell bei unserem Nervensystem. Und ein wichtiger Teil von Resilienz ist also auch die Fähigkeit, diese körperlichen Stresssignale oder generell die körperlichen Signale wahrzunehmen, um dann auch zu verstehen, was da passiert, um das auch beeinflussen zu können.
Mhm. Das heißt, es geht über dieses, was der Duden auch gesagt hat, über diese psychische Widerstandskraft hinaus. Und so wie ich das verstanden habe, ist eigentlich was davor gelagert. Denn unser Körper realisiert noch mal schneller als unsere Psyche, in was für einer Situation wir uns eigentlich gerade befinden. Und jetzt hast du noch mal gesagt, diese Nervensystemregulation ist da auch ein Bestandteil von oder wichtig. Was bedeutet das denn?
Genau. Nervensystemregulation heißt dann eigentlich auch, dass ich die unterschiedlichen Zustände von dem Nervensystem wahrnehmen kann. Was heißt das? Es gibt so einen Zustand, da fühlen wir uns sicher, da fühlen wir uns wohl, da sind wir präsent, da sind wir verbunden, da sind wir sozial und auch ansprechbar. Ich glaube, da sind wir zum Beispiel beide gerade drin. Hoffe ich zumindest.
Mittlerweile,
ja. Es kann aber auch sein, dass wir Dinge als Gefahr wahrnehmen und da greifen ganz alte Dinge, die wir als Bedrohung wahrnehmen, wo einfach im Kopf dann aktiviert wird, es ist Flucht- oder Kampfmodus. Und bei einer sehr höheren Überforderung kann eben auch das System in einen Zustand kommen, wo es zu Rückzug oder sogar Erstarrung kommt. Und ja, Resilienz bedeutet eben deswegen nicht nur entspannt zu sein, sondern viel schneller in den regulierten Zustand zu kommen. Das heißt aber auch zu verstehen, wo befinde ich mich denn gerade? Und ich glaube, ich habe deine Frage nicht ganz beantwortet. Nervensystemregulation heißt dann eben auch zu verstehen, es gibt unterschiedliche Formen und unterschiedliche Stadien, nenne ich es jetzt mal, in denen ich mich befinde. Was kann ich tun? Und das heißt nicht, in jeder Situation setze ich mich auf den Boden und meditiere. Das kann vielleicht für eine andere Person sowieso überhaupt kein Tool sein, sondern auch zu verstehen, es gibt eine
Hierarchie von diesen Bedrohungsreaktionen. Ich kann jetzt nicht, wenn mein System denkt, ich werde gerade angegriffen, dann setze ich mich ja nicht hin und meditiere. Also wenn ich mir das mal vorstelle, in der Savanne, da ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Zebra wird gerade von einem Löwen angegriffen. Da würde ja wohl das Zebra als letztes auf die Idee kommen, auf dem Boden zu sitzen und zu sagen, ich entspanne mich jetzt. Sondern dann gibt es verschiedene Optionen. Entweder es rennt weg, die andere Option ist kämpft, oder es stellt sich tot.
Mhm.
Und je nachdem, in welchem Zustand ich da gerade bin, und das muss ja gar nicht sein, dass etwas passiert, wo jetzt unser Leben von abhängt, aber wir nehmen es, der Körper nimmt es einfach so wahr. Darauf basierend muss ich dann erstmal schauen, was ich mache. Also wenn ich jetzt angegriffen werde oder mein System denkt, ich werde gerade angegriffen, dann muss ich vielleicht erstmal joggen gehen, um diese Aktivität aus meinem Körper rauszukriegen oder mich abschütteln oder was auch immer. Auf jeden Fall, es gibt nicht das Allheilmittel, was ich dann zu tun habe. Und Regulation heißt nicht, ich drossel mich runter und bin immer entspannt, sondern ich nehme wahr und ich kann dann eben auch diese Sachen ausüben. Das heißt nicht, dass ich jemandem dann eine Faust ins Gesicht gebe, sondern natürlich ganz gesund darauf reagieren, wie kann ich die Aktivität, die sich hier gerade in meinem Körper angestaut hat, wieder entladen auf eine gesunde Art und Weise.
Du hast jetzt gerade das Bild aufgemacht, ich bin total aufgebracht, ich bin super gestresst und das Letzte, worauf ich dann zurückgreifen würde, wäre dann vielleicht, mich mal kurz hinzusetzen, um zu meditieren. Würde vielleicht helfen, aber ich bin ja unter Druck, ich bin im Stress, mache ich nicht. Genauso wenig hilfreich ist wahrscheinlich auch, wenn von außen kommen, beruhig dich doch mal. Also das kommt ja nicht allzu selten vor, auch gerade Eltern und ihre Kinder, wobei ich mir vorstellen kann, dass Resilienz bei Kindern vielleicht nochmal was anderes sein kann im Zuge der Regulation. Aber jetzt mal angenommen, ich bin wirklich auf der Palme. Mein Stresslevel ist ganz, ganz weit oben. Jetzt hast du gesagt, es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, aber was wäre denn zum Beispiel eine Sache, ich kann jetzt nicht weglaufen, ich kann nicht joggen gehen, ich kann jetzt gerade nicht meditieren gehen, was könnte ich denn jetzt machen, mal angenommen eine konkrete Situation, ich sitze gerade im Office, habe was Tolles ausgearbeitet und anstatt, dass ein Lob kommt vielleicht von meinen KollegInnen oder so, kommt dann ein Hinweis darauf, dass ich einen Rechtschreibfehler in einer Präsentation gemacht habe. Boom, plötzlich bin ich super im Stress, komme aus meinem Gleichgewicht raus. Was wäre denn eine kleine Sache? Ich bin jetzt im Office, was könnte ich machen? Hast du da vielleicht einen Tipp?
Es kommt ein bisschen darauf an, ob du dann direkt in einem Meeting bist mit einer Person oder eben nicht. Den Tipp, den ich immer geben würde, ist erstmal, wenn man wirklich merkt, das bringt mich hier gerade aus dem Gleichgewicht, aus der Situation rausgehen tatsächlich und sagen, ich brauche mal kurz einen Moment, um vor die Tür zu gehen oder ich weiß ich nicht, sonst geht man vielleicht auch auf Toilette oder irgendwie sowas, aber dass man sich erstmal rausnimmt und nicht in dieser Enge, die man hat, direkt reagiert.
Mhm.
Weil, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so Scheuklappen, ne? Dadurch, dass Enge entsteht, gehen die Scheuklappen zu und dann habe ich nur noch eine Strategie, nämlich vielleicht zurückfeuern oder so. Was zurücksagen. Du bist auch schon immer doof gewesen. Wie man das natürlich im Office macht. Oder auch, was ja auch ganz viele haben, Rückzug. Ne? Also dann einfach gar nichts dazu zu sagen und nicht mehr darauf zu reagieren. Und dann kann ich jetzt leider, dadurch, dass wir so viel alle unterschiedlich sind, gar nicht sagen, was jetzt für jede Person helfen würde. Das wäre anmaßend. Aber dann auch zu gucken, was brauche ich? Muss ich vielleicht mal eine Runde um den Block gehen? Kommt auch darauf an, wie aktiviert ich dadurch worden bin. Aber manchmal hilft auch eine Atemübung, also die Ausatmung zum Beispiel zu verlängern. Manchmal hilft es auch einfach mal bewusst zu sagen, ich bin im Hier und Jetzt. Füße auf den Boden stellen, tief reinatmen und wieder Kontakt zum Boden aufzunehmen. Weil wenn ich durch so einen Kommentar aktiviert werde, dann greifen meistens Muster, die ich von ganz früher kenne, meistens mit den Eltern. Und auch zu sagen, ich bin jetzt hier gerade in diesem Moment und ich bin eine erwachsene Person und nur weil da ein Rechtschreibfehler auf der Präsentation war, heißt das nicht, dass ich schlecht bin, nicht gut genug bin. Das ist jetzt ganz leicht zu sagen. Da steckt natürlich viel mehr Arbeit noch hinter. aber nur um mal einen Einblick zu geben, was dahinter alles stecken könnte, warum ich jetzt dadurch aktiviert bin.
Das heißt, ich höre raus, die Auslöser können ganz, ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie wir vielleicht geprägt wurden, was uns, was unsere eigene Geschichte ist. Und genauso vielfältig sind dann eventuell auch die Lösungen oder die Tools, die ich anwenden kann, um mein Nervensystem zu beruhigen. Das heißt, es gibt jetzt nicht so eine One-Fits-All-Lösung.
Leider nicht.
Leider nein. Nichtsdestotrotz, gerade wenn es so unterschiedliche Lösungswege gibt, vielleicht mit so einer Situation umgehen zu können, um mich selbst zu regulieren, wie trainiere ich denn meine Resilienz oder kann ich das überhaupt?
Die gute Nachricht ist ja.
Juhu!
Menschen können das lernen, sich selber besser kennenzulernen, ehrlich gesagt, heißt es eigentlich, ne? Und den Körper auch mit einzubinden. Das heißt, ich lerne, Stresssignale früher wahrzunehmen. Ich lerne, mein Nervensystem zu regulieren. Das heißt, mein System in Schwingung zu behalten und nicht Dinge zu unterdrücken. Ich kann lernen, was meine Ressourcen sind und die auch bewusster nutzen. Ressourcen sind ja alles, was stärkt. Das können Personen sein, das können aber auch bestimmte Hobbys sein. Oder ein Haustier, mit dem ich kuscheln kann. Und sich dann darauf eben auch Unterstützung zu holen. Denn ein wichtiger Punkt ist auch Koregulation durch andere. Und wir lernen Regulation eben auch oft über Beziehungen und über Begegnungen mit Menschen, bei denen wir uns sicher und gesehen fühlen. Das kann aber auch zum Beispiel in der Coaching-Sitzung sein mit einer oder einem Coach. Du hast aber auch gerade noch über Kinder gesprochen, dass das da auch nochmal anders ist. Die lernen natürlich von ihren Bezugspersonen, wie reguliert sie sind. Also meistens ist das Kind ein Spiegel von den Eltern, wie die damit umgehen. Und wenn ich als Erwachsene mich mit meinen Emotionen zeigen kann und die aber auch für das Kind einordnen kann, dann kann ich auch das Kind mitnehmen und dem helfen, das zu lernen. Und mit der Zeit sich natürlich auch selbst regulieren zu können, wenn sie älter werden.
Okay, das heißt eigentlich lerne ich oder habe so die Grundpfeiler der Resilienz in meiner Kindheit gelernt. Das heißt, erst ist es die ersten paar Lebensjahre ja durch Koregulation mit den Eltern ganz, ganz eng und gleichzeitig und auch noch später schaue ich mir meine Bezugspersonen, sage ich mal, an, wie gehen die mit dem Thema Resilienz um oder mit eben diesen herausfordernden Situationen. Und mal angenommen, ich habe das alles so perfekt mitbekommen aus meinem Elternhaus, von meinen Bezugspersonen und bin dann ein sehr resilienter Mensch geworden. Kann ja auch durchaus sein, dass es nicht so gut funktioniert hat und dann vielleicht ein paar Lücken entstehen. Dann sagst du aber auch, das kann ich trotzdem noch trainieren oder lernen, dadurch, dass ich mich selbst besser kennenlerne, aber auch die Möglichkeit habe, mich als erwachsene Person auch noch mit anderen Menschen zu regulieren. Sagt man das so? Zu koregulieren?
Genau.
Also mir wird es mitgegeben und ich habe aber auch nachträglich noch die Möglichkeit, an diesem Skill zu arbeiten, durch selbst kennenlernen und gemeinsames Erarbeiten auch mit einem Coach zum Beispiel.
Ja, vielleicht, um das nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen, würde ich mal das Stresstoleranzfenster nach Daniel Siegel einbringen. Ich glaube, das macht so ein bisschen greifbarer, um sich das vorzustellen. Da hat man eigentlich ein Fenster, kann man sich vorstellen, wirklich wie ein Fenster. Und innerhalb dieses Fenster schwingt mein Nervensystem zwischen An- und Entspannung. Und hier in diesem Fenster können wir denken, handeln, in Verbindung sein mit uns und mit anderen und fühlen uns da nicht überwältigt. Außerhalb des Fensters, also oben und unten, kann eben das System kippen. Also überhalb des Systems, wenn wir in Übererregung sind, dann fühlen wir uns vor allen Dingen so innerlich angespannt, unruhig und unter Strom. Und das zweite ist die Untererregung. Das heißt, wenn ich da runterkomme, hier erleben Menschen eher so eine Art Erschöpfung, Rückzug bis hin wirklich zur emotionalen Taubheit. Und Resilienz bedeutet in diesem Zusammenhang eben, dass unser Stresstoleranzfenster größer wird. Und wir können Stress verarbeiten, ohne dass wir aus diesem Fenster
rauskatapultiert werden. Und ganz wichtig ist hier eben, wir haben gerade schon drüber gesprochen, wir kommen mit ganz unterschiedlichen Weiten und Breiten von dem Fenster zur Welt, was durch ganz verschiedene Faktoren beeinflusst worden ist. Also wie waren meine früheren Bindungserfahrungen? Ne? Waren meine Eltern oder Bezugspersonen gut reguliert? Konnten die sich gut selbst regulieren? Ne? Habe ich Sicherheit erlebt oder eher Belastung? Was sind meine Denkmuster und Überzeugungen? Die habe ich natürlich auch irgendwie durch meine Eltern mitbekommen. Habe ich soziale Unterstützung erfahren? Bin ich körperlich gesund und kann mich bewegen, also da auch in Schwingung sein? Und habe ich einen Lebensstil, der Selbstfürsorge etabliert oder eher nicht? Und das hat natürlich ganz viele Auswirkungen. Ein anderer Punkt ist auch, wir haben tatsächlich auch alle individuell ein anderes Stresstoleranzfenster an jedem Tag. Also bemerkt man vielleicht bei sich auch, ne? Manchmal gibt es Situationen, da bringen mich Sachen auf die Palme schneller und manchmal kann ich damit gut umgehen. Und das hat auch wieder ganz unterschiedliche Faktoren. Da fängt es ganz basic-mäßig an. Habe ich gut gegessen? Habe ich gut geschlafen? In welcher Phase befinde ich mich gerade sowieso? Also habe ich zum Beispiel jetzt mal arbeitsbezogen gerade ganz viel Stress und bin überreizt? Oder bin ich eigentlich gerade in Entspannung? Habe ich Stress vielleicht mit FreundInnen, PartnerInnen? Ne, gibt es irgendwo was? Was ist mit meinem Kind los? Ne, gibt es irgendwas, was mir Sorgen bereitet? Habe ich Trauer? Und so weiter und so fort. Aber trotzdem sich dieses Fenster mal vor Augen zu halten, ne, wo bin ich eigentlich handlungsfähig und da kann ich Sachen aushalten und schwinge hin und her? Und wo ist eine Grenze über- oder unterschritten? Ist eigentlich ein ganz gutes Bild.
Jetzt komme ich mit meinem individuellen Stresstoleranzfenster an dem Tag zur Arbeit und habe mal einen guten Tag oder nicht so einen guten Tag. Was heißt denn überhaupt dieses Thema Resilienz für den Arbeitskontext?
Boah, das ist eine ganz große Frage. Das ist ja ein 360-Grad-Blick, würde ich mal sagen. Also einmal Resilienz für mich auf der Arbeit bedeutet, auch hier wieder mich selber wahrzunehmen, ne? Was empfinde ich als gute Belastbarkeit für mich auf der Arbeit? Wie möchte ich im Kontakt sein? Wie möchte ich Feedback erfahren? Wie möchte ich eingebunden sein? Wieder ganz individuell, also auf der persönlichen Ebene. Gleichzeitig aber auch auf der anderen Seite von meinen KollegInnen oder auf der anderen Seite auch ein Bewusstsein dafür zu haben, Menschen sind unterschiedlich drauf an unterschiedlichen Tagen und da auch miteinander einzuchecken, gegenseitig. Ne? Also das ist natürlich nicht nur die andere Person, die immer wieder fragen muss, wie geht's dir überhaupt, in welchem Bereich bist du heute? Man könnte auch eigentlich fragen, ne, wo befinde ich mich gerade? Grün mitten im Fenster, rot ist Übererregung, blau ist Untererregung, dass man irgendeinen Farbcode und dass ich kurz vor blau bin oder kurz vor rot. Sowas könnte man natürlich einbinden, aber einfach ein gegenseitiges Bewusstsein und auch mitteilen. Dafür muss man sich aber auch erstmal wahrnehmen können und das selber checken.
Mhm. Die Faktoren, die du jetzt auf persönlicher Ebene genannt hast, das sind ja durchaus Dinge, die ich auch beeinflussen kann. Also wie möchte ich Feedback erhalten, was für Aufgaben, an welchem Tag, also bedingt zu beeinflussen. Aber das liegt ja, sofern ich mich dann auch selbst gut kenne und vielleicht auch den Tag, die Woche, meine Situation insgesamt gut einschätzen kann, auch Dinge, die ich vielleicht modifizieren kann und da dann eben auch Einfluss nehmen kann, wie resilient ich im Arbeitsalltag bin.
Mhm. Ich würde es vielleicht sogar umformulieren, gar nicht, wie resilient ich bin, sondern wie gut ich meine Grenzen wahrnehme, um eben in Schwingung bleiben zu können. Und dann auch wieder das Bewusstsein bei sich selbst und für andere, das ist ganz individuell. Und da müssen wir immer mit uns selber einchecken und wenn wir merken, da ist eine Grenze überschritten, sich mitteilen. Diese Aufgabe oder gerade diese Woche steht ganz viel an. Ich bin gestresst. Dann hoffen darauf, dass man ein System hat, was darauf auf eingeht. Ne? Also das vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen,
man kann so viel an sich selber arbeiten, wie man will. Man kann so viel über das Nervensystem wissen und auch anwenden, wie man will, wenn man in einem System steckt, egal ob es beruflich oder privat ist. Was nicht förderlich und nicht gesund für einen ist, dann kann man so viel an sich selber arbeiten, wie man will. Das bringt dann leider auch nichts, wenn man beispielsweise in einem toxischen Arbeitssystem ist.
Das heißt, die eigene Resilienz oder hat dann auch Grenzen. Mhm. Was kann Resilienz also nicht leisten?
Naja, Resilienz muss halt nicht nur auf der individuellen Ebene betrachtet werden, sondern eben auch auf, da greift vielleicht auch einfach der systemische Ansatz, auf einer systemischen Ebene. Und wenn ein Umfeld, zum Beispiel ein Job oder ein Freundinnenkreis oder eine Partnerschaft oder Partnerinnenschaft dauerhaft nicht gut für uns ist, dann bringt das beste Wissen eben über dieses Nervensystem nicht wirklich viel. Und wir sind ja beide systemische Coaches. Wir wissen, Systeme bedingen sich gegenseitig. Es gibt Wechselwirkungen dazwischen. Und je besser ich mich natürlich selbst wahrnehme, desto klarer wird auch oft, was mir eigentlich vielleicht nicht gut tut. Und daraus entsteht dann im besten Fall natürlich der Impuls, auch im Außen etwas zu verändern. Also vielleicht zum Beispiel Grenzen zu setzen oder sich aus ungesunden Kontexten zu lösen. Und ja, wo greift es vielleicht nicht mehr, würde ich umformulieren, sondern vielleicht eher zu sagen, Resilienz bedeutet deshalb nicht, ich halte jetzt ja alles aus. Ich habe ein ganz breites Fenster, ich nehme das jetzt alles mit, sondern sich eher, ich wiederhole mich, aber sich selbst gut zu verstehen, bewusst zu machen und entscheiden, was möchte ich verändern, im Innen wie im Außen.
Mhm. Und dieses besser verstehen, das haben wir jetzt schon öfter gesagt, sich selbst zu beobachten auch. Das sind ja zum Beispiel Themen, also dieses Selbstkennenlernen, ein Bewusstsein für die eigenen Grenzen zu haben, sich selbst beobachten zu können, auch die Körpersignale wahrzunehmen. Dafür hat Ingvar ein neues Coaching-Programm entwickelt, Resilient in den neuen Job. Was und wie trainiere ich denn Resilienz im Coaching?
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, weil Resilienz trainieren hört sich oft total abstrakt an. Was soll das denn heißen? Und das Entscheidende ist, und das ist das Tolle an dem neuen Coaching-Programm, dass Resilienz hier eben ganzheitlich gedacht wird und deswegen auch Resilienz auf ganz unterschiedlichen Ebenen trainiert wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Auf der körperlichen Ebene oder eigentlich kann man fast sagen, auch auf der Kopfebene. Erstmal geht es um Psychoedukation. Also man versteht erstmal das eigene Nervensystem, was passiert da. Dann vielleicht auch individuell nochmal gucken, warum reagiere ich in bestimmten Situationen mit Stress und wie genau. Wie reagiere ich, wenn ich angespannt bin oder vielleicht auch mit Rückzug. Und dann bleibt es eben nicht nur bei dem Verstehen, also der kognitiven Ebene, sondern wir arbeiten dann ganz konkret mit körperlichen Übungen, um wieder mehr Kontakt zum eigenen Körper zu bekommen. Hier kann ich auch ein Beispiel geben. Also wie fühlt sich Stress eigentlich bei mir ganz persönlich an? Und wo kann ich das bemerken? Was hilft mir, wieder in einen regulierten Zustand zu kommen? Und hier nochmal der Hinweis, wir haben gerade drüber gesprochen, das ist ganz individuell, da gibt es kein Allheilmittel. Und das ist wirklich ein Experimentieren und Erforschen des eigenen Seins. Und da gibt eben das Ingvar-Coaching Resilient in den neuen Job ganz viele Werkzeuge an die Hand. Also dass man quasi wie so einen Werkzeugkoffer hat und ein Ausprobieren, was denn für sich persönlich überhaupt funktioniert und stimmig ist. Genau, und das wird eben im Coaching immer wieder bewusst eingebunden, damit man das Konzept nicht nur im Kopf ganz theoretisch übt, sondern das auch wirklich erfahrbar gemacht wird. Das heißt, auch in den Live-Coaching-Sitzungen wird es immer wieder mit eingebunden. Und gleichzeitig lassen wir natürlich unseren Kopf nicht außer Acht. Der meldet sich ja dann meistens, vor allen Dingen bei mir, wenn der nicht mitgenommen wird. Und da kommt eben auch die kognitive Ebene dazu und da setzt natürlich der Ingvar-Ansatz, dieser berufsbiografische
Ansatz super an. Das heißt, wir schauen hier nochmal auf die Erwerbsbiografie, welche Kompetenzen ziehen sich hier wie so ein roter Faden durch deinen Weg, welche Werte sind dir wirklich wichtig, welche Unternehmenskultur ergibt sich dadurch und vielleicht auch, warum hat es vielleicht in der Vergangenheit deswegen geknirscht und warum und wo konnte ich das bemerken? Und dann auch zu gucken, welche Arbeitsumfelder würden dir denn gut tun? Was ist dir denn wichtig? Also auch wieder hier dieses, ich lerne mich besser kennen, dann kann ich auch meine Bedürfnisse äußern und kann dieses, wovon ich weg will, hinter mir lassen und dieses hinzu, wo möchte ich eigentlich hin, konkreter werden lassen und da mehr Klarheit entstehen lassen. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, ne? Dann kommt in dem berufsbiografischen Ansatz natürlich auch, was sind denn mögliche Muster und Entwicklungsfelder? Also zum Beispiel immer wieder das Thema, was bei mir immer wieder aufkommt im Coaching, Grenzen. Woran kann ich denn merken überhaupt, auch körperlich, wenn eine Grenze von mir überschritten worden ist? Und in welchen Kontexten gerate ich da vielleicht immer wieder rein? Und wie kann ich daraus eine Strategie entwickeln, die mir langfristig gut tut? Und das verbinden wir dann immer wieder, dass wir uns ganzheitlich mitnehmen. Also es ist auch ein Schwung oder eine Schwingung zwischen Kopf und Körper, der mir ja Marker gibt, aber dann auch wieder auf Kopfebene eine Strategie entwickeln lässt. Genau. Und damit können wir im Coaching, und tun wir auch, ganz bewusst arbeiten. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, vor allen Dingen für Personen, die vielleicht auch eine belastende Phase hatten, vielleicht auch eine längere Krankheitsphase hatten, mit diesem Blick und diesem ganzheitlichen Blick einen guten Wiedereinstieg hinzubekommen.
Das heißt, ich lerne mich im Coaching-Prozess nicht nur selbst besser kennen, meine Grenzen kennen, mich wahrzunehmen, meinen Körper wahrzunehmen, sondern schaffe auch noch den Transfer an die Rahmenbedingungen, an meine Kompetenzen anzuknüpfen, um langfristig erfolgreich und zufrieden in einem Job sein zu können. Also das heißt, die Erkenntnisse werden auch ganz praktisch dann umgesetzt.
Genau.
Für die Jobsuche.
Das ist ja ganz wichtig, damit es nicht abstrakt bleibt, sondern wir leben ja jetzt und wir leben in diesem System, in dem wir uns gerade befinden, dass wir das wirklich aktiv anwenden können. Und ja, ich finde, du hast das gut gerade zusammengefasst. Also es ist eine Wechselwirkung. Ich verstehe meinen Körper besser, ich verstehe mich besser, ich weiß für mich, was Stabilität heißt. Und gleichzeitig entwickle ich mit diesem Wissen ein Bild davon, was ist denn eine Tätigkeit, wo ich sein kann, wo ich verbunden sein kann, wo ich handlungsfähig bin. Aber was ist auch ein Arbeitsumfeld, was wirklich zu mir passt, basierend auf all den Sachen, die ich schon gemacht habe und meine Stärken und Kompetenzen. Und ja, mit diesem Wissen dann quasi mit dem Koffer nach vorne zu gehen und zu sagen, ich kenne mich jetzt, ich kann jetzt bewusster damit umgehen, ich kann etwas auf gesunder Ebene für mich anpassen und so auch arbeiten. Ja, und auf diesem Weg kann ich das Ingwer-Coaching Resilient in den Job auf jeden Fall sehr gut begleiten.
Danke. Liebe Melina, vielen Dank für deinen wunderbaren Input zum Thema Resilienz. Hast du noch ein Abschlusswort für uns?
Ja, seid nicht so hart zu euch selber. Habt Mitgefühl mit euch. Und es ist auch okay, wenn es nicht immer so klappt, wie man sich das vorstellt.
Prima, vielen Dank. Das kann ich auch so unterschreiben.
Danke dir, Freya, für das gute Gespräch.
Das war unsere Folge zum Thema Resilienz. Vielleicht nimmst du für dich mit, dass Resilienz nicht bedeutet, immer stark zu sein, sondern Wege zu finden, immer wieder in die eigene Balance zurückzukommen. Wenn dich das Resilienz-Coaching bei Ingwer interessiert, findest du alle Infos zur unverbindlichen Anmeldung in den Shownotes. Schön, dass du zugehört hast und bis zur nächsten Folge von Coachgeflüster. Dir hat diese Folge gefallen? Du kennst Menschen, die von dieser Folge profitieren würden? Dann freuen wir uns sehr, wenn du dir die Zeit nimmst, die Folge zu teilen oder Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf inqua-institut.de/podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Produktion und Redaktion: Judith Jensen und Melina Liebler. Musik: Jonathan Boyle.